Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Mein Name ist Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir wollen uns heute dem Thema Noten und Leistungsbewertung widmen. Bevor wir in das Thema einsteigen, nochmal eine kurze Anmerkung. Jessica ist Grundschullehrerin in Brandenburg und die Aussagen, die wir jetzt treffen, beziehen sich dann entsprechend auch auf dieses Bundesland. In anderen Bundesländern kann es entsprechend andere Regelungen geben. Bevor wir uns das Ganze näher angucken, wie es in Brandenburg gehandhabt wird mit Noten und Leistungsbewertung, gib uns doch mal einen kurzen historischen Überblick. Seit wann gibt es eigentlich diese Notenskala von 1 bis 6, die wir heute in der Schule verwenden?
Ja, also es ist so, die Schulpflicht wurde 1763 eingeführt und seitdem werden die Kinder tatsächlich bewertet. Früher wurden nicht die Fächer bewertet oder hauptsächlich die Fächer, sondern das Arbeitsverhalten der Kinder, also Fleiß, Disziplin, Verhalten, das war wichtig und wurde hauptsächlich verbal beurteilt. Um 1900 rum ist dann die Skala von 1 bis 6 entstanden, wie wir sie heute kennen, und seitdem hat sich auch nichts mehr verändert.
Wie wird es in Brandenburg gehandhabt? Ab wann gibt es Noten für die Schüler auf den Zeugnissen?
Unser Schulgesetz gibt vor, ab der 3. Klasse gibt es eine Zensur von 1 bis 6 zu vergeben. Die 1. und 2. Klasse bekommt ein Kompetenzzeugnis.
Was genau heißt Kompetenzzeugnis?
Nee, das sind dann alle Kompetenzen, die laut Rahmenlehrplan entwickelt werden sollen, nach Fächern, alles aufgelistet in einer Tabelle. Es sind mehrere Seiten pro Kind dann, die anzukreuzen sind, und die Skala geht so, von in besonderem Maßen ausgeprägt über gut ausgeprägt und in Ansätzen ausgeprägt. Und dann wird angekreuzt, quasi wo stehen dann die Kinder.
Das heißt, es ist kein verbales Zeugnis, sondern tatsächlich Tabellen, wo pro Fach mehrere Kompetenzen aufgelistet werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was zur Schule geht in der 3. Klasse, sehe ich in Deutsch die Note 2. Ich weiß aber als Elternteil gar nicht genau, was kann das Kind gut im Fach Deutsch, kann es gut lesen, kann es gut schreiben und hat dafür bei anderen Sachen, Schwierigkeiten, und dem wird so ein bisschen entgegengewirkt mit diesen Kompetenzzeugnissen, dass du pro Fach mehrere Aspekte hast, die bewertet werden.
Ja, genau. Also zum Beispiel für Deutsch wird es unterteilt, mal in Sprechen und Zuhören, Schreiben, Lesen, mit Texten und Medien umgehen. Und dann zum Beispiel, also bei Sprechen und Zuhören ist es so, das sind drei Kriterien, die ich für das erste Schulhalbjahr in der 1. Klasse zum Beispiel ausgewählt hatte, und zwar ziel- und zwecksorientiert erzählen und informieren, Gesprächsregeln beachten und eigene Meinung äußern. Und dann bei Schreiben war lesbar in Schreibschrift schreiben, Wörter und Sätze richtig abschreiben, Wörter kurze Sätze in einen vorgegebenen Inhalt aufschreiben und so weiter und so fort. Und die Kompetenzen werden immer wieder erweitert im Laufe der Zeit. Es kommen dann immer mehr Kompetenzen dazu, sodass am Ende die Kinder am Ende der Klasse 2 wirklich ihre Kompetenz dann voll haben sollten.
Das heißt, du bewertest am Ende des Schuljahres, wie gut ein Kind eine bestimmte Sache kann. Also du bewertest nicht den Weg dahin, sondern du gibst einen aktuellen Leistungsstand, was das Kind erreichen sollte und was es tatsächlich erreicht hat, indem du einen dieser Skalen auswählst.
Genau, das hast du schön formuliert. Es ist nicht der Leistungsstand von der Klassenarbeit von vor 5 Wochen, sondern es ist der aktuelle Leistungsstand des Kindes zum Zeitpunkt der Zeugnisse. Und das ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Noten und Kompetenzzeugnis, dass man mit den Kompetenzen wirklich den langen Zeitraum bewerten kann und beurteilen kann und nicht nur zum Zeitpunkt X war das Kind in der Lage, Aufgabe X zu bearbeiten, ja oder nein.
Darauf spielst du an, dass eine vergebene Note, zum Beispiel in der Klassenarbeit, die vielleicht mal verhauen wurde oder in einem Test, eigentlich das ganze Schuljahr mitgeschleppt wird.
Genau, weil die Noten werden dann kombiniert und es wird ein Durchschnitt daraus gemacht. War ich aber zum Zeitpunkt X nicht in der Lage, diese Aufgabe zu lösen. Warum auch immer, vielleicht war ich aufgeregt, vielleicht habe ich schlecht geschlafen, vielleicht habe ich auch nicht gut gelernt, vielleicht habe ich es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Dann aber habe ich geübt, geübt und geübt und irgendwann habe ich es gekonnt, aber die Klassenarbeit ist schon vorbei.
Da ist dann natürlich immer die Frage, genau, da ist halt auch immer die Frage, ob dem Kind das dann überhaupt noch wichtig ist, diese Sache, die es in der Klassenarbeit nicht konnte, zu üben, weil es im Endeffekt ja gar nicht mehr bewertet wird.
Ja, also da ist die Motivation wahrscheinlich mit der Note schon hin. Die Frage auch, inwieweit wird dann korrigiert im Nachgang, also mit welcher Motivation dann korrigiert wird, wenn ich weiß, ich habe sie verhauen. Was bringt mir dann die Korrektur? Also die Mentalität der Kinder, die eine schlechte Note bekommen haben, ist nicht so, hey, ist ja nicht schlimm, ich korrigiere und dann kann ich aus meinen Fehlern lernen, sondern Mist, ich konnte es nicht, ich habe es nicht geschafft, ich will nicht mehr.
Bevor wir noch tiefer bei den Kindern einsteigen, würde ich gerne nochmal einen kleinen Abstecher machen. Eine Sache, die ich auch als Vater dann später erst gelernt habe, die mir gar nicht so bewusst war. In Brandenburg gibt es die Möglichkeiten von den Eltern aus, ich glaube, dass in einer Elternversammlung in Kombination mit der Klassenkonferenz die Noten auch für weitere Jahrgänge oder Jahrgangsstufen auszusetzen.
Genau, also Klasse 3 und 4 haben die Möglichkeit, die Noten auszusetzen und sich für schriftliche Informationen zu entscheiden. Das heißt, die Eltern bekommen kein Notenzeugnis mehr, sondern kriegen einen Text, einen Fließtext, wo die Fächer quasi bewertet werden. Die Schulen für gemeinsam Lernen zum Beispiel haben die Möglichkeit, die haben ein Zusatzformular mit Kompetenzen. Also das, was die Schulen für Klasse 1 und 2 üblicherweise haben, haben die Schulen für gemeinsames Lernen auch für Klasse 3 und 4. Das ist aber nur für diese Schulen bestimmt und die normalen Grundschulen in Anführungszeichen dürfen es nicht benutzen.
Was müssen die stattdessen dann benutzen?
Die müssen Text schreiben, also schriftliche Informationen.
Wobei man dann diese Kompetenzen einfach verbalisieren kann.
Genau, also früher gab es wirklich sehr schöne Texte zu schreiben. Einige Kollegen werden es ja noch kennen. Da hat man aber, also die Eltern haben diese Texte einfach nicht verstanden, weil die so schön formuliert waren. Auch bloß nichts Negatives erwähnen und wirklich sehr darauf bedacht, dass es schön klingt und nichts Negatives irgendwie in Erscheinung tritt, dass es sinnfrei war, diese Texte am Ende zu schreiben. Jetzt hatte ich im Zuge meiner Recherche und für meine Klasse auch Kontakt zum Schulamt, um zu fragen, ob eine Möglichkeit bestünde, dieses Formular zu benutzen, auch für meine Schule. Es kam auch prompt die Ablehnung dazu. Da ist kein Durchkommen.
Gut, also das heißt, die Schulen für gemeinsames Lernen, das ist ein Status, den man sich als Schule oder den man als Schule beantragen muss und wo man auch bestimmte Voraussetzungen für erfüllen muss, die dürfen bis zur 4. Klasse die Kompetenzzeugnisse verwenden, die anderen Schulen nur in Klasse 1 und 2 verwenden dürfen. Und die normalen Schulen, in Anführungsstrichen normalen Schulen, die nicht Schulen für gemeinsames Lernen sind, die müssen dann in der Klasse 3 und 4 schriftliche Zeugnisse nutzen, wenn sie die Noten ausgesetzt haben, können aber diese Kompetenzzeugnisse verbalisieren.
Genau, also ich hatte Kontakt zum Schulamt, da wurde mir mitgeteilt, dass ich diese Tabelle tatsächlich verschriftlichen könnte, indem ich das in Sätzen quasi formuliere. Man muss aber bedenken, bei den Zeugnissen, die Kompetenzzeugnisse haben so etwas wie 5 oder 6 Seiten reine Kompetenzen. Also jede Zeile ist eine Kompetenz. Wenn ich das verbalisiere pro Kind mit 25 Kindern im Schnitt in der Klasse, ist es quasi unmöglich, das so konsequent durchzuziehen für jede Kompetenz, die eigentlich relevant und wichtig wäre. Das ergibt ja keinen Sinn. Das Schulamt hat es mir aber angeboten, also die Möglichkeit bestünde. Die Möglichkeit werde ich auch den Eltern unterbreiten. Ob die wirklich Sinn ergibt, ist die Frage. Und wenn man es so verschriftlichen kann und darf, ist halt die Frage, warum darf ich diese Tabelle, die schon existiert, dann nicht benutzen?
Und die auch schon in Klasse 1 und 2 verwendet
wurde. Und die ähnliche Tabelle irgendwie wird dann für Klasse 1 und 2 verwendet. Und das Kompetenzzeugnis, dieses Formular existiert ja. Also ist ja nicht so, dass ich extra etwas Außergewöhnliches kreieren würde, sondern es ist halt da, aber ich darf nicht.
Wenn es jetzt Eltern gibt, die uns zuhören und die Interesse daran hätten, Noten für die Klasse 3 und 4 auszusetzen, wie müsste man als Elternteil vorgehen?
Es reicht, wenn eine Familie einen Antrag stellt für die Elternversammlung. Also die Klassenlehrkraft bekommt einen Antrag, dann soll beim Elternabend quasi abgestimmt werden.
Der Antrag ist dann
formal, also formlos irgendwie.
Eine formlose E-Mail. Ja, genau. Also es ist nichts, was man sich irgendwo runterladen muss, sondern man schreibt, lieber Klassenlehrer.
Genau. Nach Paragraph, ich glaube 57 vom Brandenburgischen Schulgesetz möchte ich irgendwie beantragen lassen, dass wir auf ein Notenzeugnis verzichten und dafür uns für dann schriftliche Informationen entscheiden. Das möchte ich gerne und damit ist die Lehrkraft in der Pflicht. Dann wird eine Abstimmung stattfinden beim Elternabend und je nachdem, wie die Mehrheit sich entscheidet, findet dann eine Klassenkonferenz statt. Da werden alle Lehrkräfte der Klasse eingeladen, dann werden die Elternvertreter auch. Und die haben allerdings bei der Klassenkonferenz kein Mitspracherecht, die sind nur beratend zur Verfügung und die Klassenkonferenz entscheidet dann. Genau, so war es bei mir auch.
Das heißt, die finale Entscheidung obliegt der Klassenkonferenz. Das sind dann alle Fachlehrer und die Klassenlehrerinnen. Die können aber sich dem Elternvotum aus der Elternversammlung widersetzen.
Genau, das können sie. Ist halt die Frage, wenn die große Mehrheit der Eltern sich dafür entschieden hat, die Noten irgendwie auszusetzen, ist halt die Frage, welche Klassenkonferenz würde sich dagegen entscheiden. Also, und mit welcher Begründung? Also klar, der Hauptargument ist immer, es ist viel mehr Arbeit, stimmt ja auch, aber es ist für die Kinder einfach gewinnbringend.
Dann lass uns doch mal auf die Kinder schauen. Du hattest ja in deiner Klasse 1 bis 3 keine Noten gehabt. Du schreibst aber trotzdem auch sowas wie Tests und sowas. Also es ist ja nicht so, dass keine, Leistungsabfrage stattfindet. Aber du gehst ja mit der Bewertung der Leistung anders um als Lehrer oder Lehrerin, die dann Noten geben. Erklär doch mal, wie das bei dir funktioniert.
Na, wenn bei der Einführung von einem Thema zum Beispiel bekommen die Kinder ein Kompetenzraster, die wissen, wo ich hin möchte und die wissen, bis zum Test müssen sie das, das und das irgendwie erledigt haben. Das ist der Weg. Das sind meine Kriterien. In welcher Form sollen sie das ableisten? Und wenn ich wirklich viel Zeit habe und die Möglichkeit habe, Tests schreiben zu lassen zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder soweit sind, dann mache ich das. Bei Klassenarbeit ist es gesetzlich verboten, weil es wirklich einen festen Punkt irgendwie sein. Also da sind bei Klassenarbeit die Regelungen ein bisschen anders. Bei Lernstandserhebung ist es so, ich kann entscheiden und mittlerweile lasse ich die Kinder entscheiden. Die haben ihren Lernweg, die Kinder kennen die Kriterien, die wissen, was am Ende kommen wird. Die wissen den Weg irgendwie, welche Schritte sie dadurch gehen müssen. Und wenn sie soweit sind, melden sie sich für den Test. Es gibt immer einen Zeitraum, bis dahin soll das erledigt werden. Und dann, wenn sie soweit sind, bin ich dann auch soweit.
Also das heißt, du schreibst diese Leistungskontrollen individuell und nicht als Klasse gemeinsam.
Ich versuch's. Also manchmal geht es nicht anders. Ich würde mir wünschen, dass die Strukturen in der Schule anders sind. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg zu sagen, wenn die Kinder so weit sind, wenn sie sich so weit fühlen, dass sie sich dafür anmelden. Weil dann haben sie das Gefühl, selbstwirksam zu sein, bilde ich mir ein. Und dass die gehen ja sicher ran. Das ist nicht von oben herab irgendwie vorgegeben, dass heute irgendwie ein Test geschrieben wird, sondern die haben sich dafür proaktiv angemeldet. Das macht einen riesen Unterschied. Und da gibt mir Hattie irgendwie auch recht. Er sagt, Selbstwirksamkeit hat eine Effektstärke von 0,92. Das ist riesig.
Wenn man jetzt auf diese Aussetzung der Noten guckt, und ich habe öfter auch Diskussionen mit Eltern darüber geführt, die meisten, die gegen, oder also das ist jetzt von mir erfahren und muss so in der Gesamtheit nicht stimmen, aber die oftmals gegen die Aussetzung von Noten waren, waren oftmals die Eltern von stärkeren Schülern, weil die diese Belohnung für ihr Kind haben möchten. Die möchten, dass das Kind halt die Einsen und Zweien auf dem Zeugnis sieht. Profitieren tun von diesen Aussetzen der Noten, profitieren aber, denke ich, eher einmal diese typischen Dreierkandidaten, die oftmals eigentlich noch ein bisschen länger brauchen, um zu zünden, die einfach meistens ein bisschen länger im Thema arbeiten müssen, um es komplett zu verstehen. Und auch die Schüler, die tatsächlich Lernschwierigkeiten haben.
Da muss ich, glaube ich, widersprechen. Ich glaube, es profitieren alle davon. Klar, die schwachen Kinder, die profitieren, weil sie mehr Zeit bekommen, um sich zu entwickeln. Das heißt, die bekommen keinen Notendruck, sondern die haben die Möglichkeit, weiter irgendwie zu üben, wie sie es schaffen. Würden sie Noten bekommen und jedes Mal eine 3 oder eine 4 bekommen? Jedes Mal irgendwie, egal wie viel sie machen, die verliert man mit der Zeit. Das hält kein Kind irgendwie stand. Die Kinder, die sowieso eine 1 bekommen, ob sie die 1 dieses Jahr bekommen oder nächstes Jahr, das ist für die völlig irrelevant, das tut ja gar nicht weh. Das ist ja egal. Und meiner Meinung nach profitieren sie in dem Sinne, dass sie mehr lernen. Weil ich habe Kinder zum Beispiel, die bei Tests, wir schreiben Sätze zu irgendeinem Thema und die schreiben dann nicht nur ihre Sätze. Ich habe Kinder, die schreiben die Wörter zu dem Wort. Ich habe welche, die schreiben Sätze. Und meine starken Kinder, die markieren alles Mögliche. Von Satzgliedern über Satzgruppen, über Wortarten. Die machen das ganze Pamphlet, obwohl es gar nicht gefragt ist. Aber die üben damit. Und würden sie es machen, wenn sie wüssten, das wird bewertet. Das, was sie abgeben, wird bewertet. Würdest du Sachen abgeben, wo du weißt, das mache ich zum Üben, weil ich bin noch nicht ganz perfekt. Es ist zwar über das Maß hinaus, was gefordert ist, und ich mache es ja gern, weil ich üben möchte, aber es wird bewertet und das kann sein, dass ich Fehler mache, weil ich es noch nicht gut kann. Würdest du es abgeben wollen?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Und das ist ein Gewinn. Wenn die Kinder diesen Druck nicht haben, dass sie eine Note bekommen, dann sind sie gewillt, mehr zu machen als nötig. Und das ist eindeutig. Also die Vera-3-Ergebnisse der Klasse, die waren super.
Wenn ich mir das jetzt überlege, wenn ich Lehrer wäre und hätte dieses Notensystem, ich würde Tests schreiben, Vokabeltests, Leistungskontrollen, wie auch immer. Ich habe dann in eine schöne Excel-Tabelle, da packe ich von jedem Test zu jedem Kind die Note rein, rechne das am Ende dann aus und kann eigentlich jede Note gut belegen. Also das heißt, wenn irgendwann mal ein Elternteil kommt und uns fragen würde, warum hat mein Kind eine 3, könnte ich meine Excel-Tabelle rausholen und sagen, hier, ich habe 13 Notenpunkte über das Halbjahr gesammelt und das ist der Durchschnitt. Wie machst du das bei den Kompetenzzeugnissen? Du kannst, oder ich denke, dass es schwierig ist, sich am Ende des Schuljahres hinzusetzen und dann einfach zu sagen, per Bauchgefühl würde ich sagen, die Kompetenz ist so und so ausgeprägt.
Ich habe für alles Mögliche auch ein Raster sozusagen. Bei Klassenarbeit ist es so, da habe ich eine Excel-Tabelle, ich trage ein, welche Kompetenzen ich da abgefragt habe. Und dann trage ich ein, welche Punktzahl die Kinder pro Aufgabe bekommen haben. Das heißt, wenn Aufgabe 1 Noten markieren war und das Kind hat es gut geschafft, dann bekommt es die Anzahl der Punkte. Und dann, wenn die zweite Aufgabe Verben markieren, bei Verben ist das Kind halt noch nicht so fit. Wenn es darum ging, irgendwie bei der dritten Aufgabe völlig was anderes zu machen, also nichts mit Wortarten, das wird auch irgendwie separat ausgewertet, sodass ich auf dem Zeugnis die Kompetenzen immer einzeln bewerten kann. Und das heißt, ich kann den Eltern, den Kindern die Arbeit zurückgeben und sagen, okay, schau mal, du hast irgendwie bei Norm erkennen, das klappt super, Kompetenz ist, das Ziel ist erreicht, das ist perfekt. Schau mal aber bei Aufgabe 2, Verben erkennen, das haut noch nicht hin. Nimm dir bitte Aufgaben A, B und C nochmal und guck nochmal, dass du da übst.
Würdest du dann immer die höchstmögliche erreichte Punktzahl werten? Also wenn du jetzt siehst, das Kind hat es einmal, sagen wir mal, 4 von 4 Punkten erreicht, dann wäre diese Kompetenz abgehakt.
Ich bewerte über einen langen Zeitraum, also bis kurz vor den Zeugnissen. Das ist, das erlaubt mir, dieses Formular am Ende dann zu gucken, okay, zum Zeitpunkt X hat das Kind das nicht gut gekonnt, das sehe ich an meiner Tabelle, aber dann haben wir weitere Aufgaben bewertet und dann konnte er das. Irgendwann, wenn er fleißig ist, dann hat er das halt gekonnt und das kann ich auch belegen. Also ich korrigiere so, dass ich die Sachen auch belegen kann und dann ist es für die Kinder ein schönes Gefühl zu wissen, okay, ich habe jetzt dieses Ziel, habe ich erreicht.
Also bildest du nicht den Durchschnitt aller Punkte, die das Kind bei Verben zum Beispiel erzielt hat, sondern du gewichtest das dann entsprechend.
Ich bewerte den Zeitraum und hauptsächlich, ob es am Ende das kann oder nicht. Aber das ist in dem Zeitraum und es kann sein, dass es kurz vor den Zeugnissen ist. Was nützt das, auf dem Zeugnis die Noten von vor 3 Monaten zu setzen? Das macht ja gar keinen Sinn.
Wie gehen die Kinder mit diesen veränderten Bewertungen um? Wie reagieren die anders? Du hast ja auch Klassen, wo du Noten geben musst. Wo siehst du die Hauptunterschiede?
Meine Kinder sind leistungsbereit. Also die arbeiten, sie machen es gern. Die wissen, die machen Fehler. Sie wissen, dass sie dran arbeiten müssen. Die arbeiten auch dran. Die machen ihre Hausaufgaben. Also es gibt keinen Druck irgendwie. Die haben Verstand. Die haben einfach die Verantwortung für sich selbst übernommen. Das ist das Beste, was denen passieren kann. Ich habe manche in anderen Klassen, die weinen schon, wenn sie eine 2 bekommen. 2 ist, das Kind hat 100% erreicht, was es erreichen sollte. Die 1 ist eine besondere Note. Und das ist bei Kompetenzen ganz anders. Die Kinder entwickeln Kompetenzen, die bauen sie aus durch ganz viel Feedback, ganz viel Reflexion. Und das ist viel Gewinn bringt, als einfach nur für die Note zu lernen. Und am Ende, wenn die Kinder die Noten bekommen, kümmern sie sich gar nicht mehr um ihre Fehler. Aber die Fehler sind wichtig. Daran wollen wir arbeiten. Sobald aber ein Kind eine schlechte Note hat, der kümmert sich nicht mehr um die Fehler.
Du hattest mir ja auch mal die Anekdote erzählt, wo du ein Kind hattest, was im Diktat immer alles falsch geschrieben hat und irgendwann hat es nur noch die Hälfte falsch geschrieben.
Oh, da haben wir gefeiert. Wir haben applaudiert ohne Ende. Und da haben sich wirklich alle Kinder der Klasse gefreut für dieses Kind. Und stell dir vor, aber dieses Kind hätte die ganze Zeit eine 6 gekriegt, weil das ist das, was es bekommen hätte. Das hätte nicht nach 1,5 Jahren auf einmal eine 4 geschrieben. Das ist utopisch. Das Kind hätte schon längst verloren. Das wäre schon völlig demotiviert und wäre schon in Klasse 3 irgendwie auf Abwägen. Weil das emotional so schwer zu handeln ist.
Zumal es wahrscheinlich auch die Frage ist, ob man eine 4 dann entsprechend gefeiert hätte.
Und eine 4, wer hätte denn schon eine 4 gefeiert? Aber wir haben die Hefte richtig geschrieben, einfach echt gefeiert. Und jetzt ist ja auch eine 3 mittlerweile. Das ist grandios. Das ist richtig cool. Da freue mich jedes Mal. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich seine Sachen korrigiere und merke, wie wir so kleine Schritte immer irgendwie in die richtige Richtung machen. Das ist echt super.
Also wenn ich dich richtig verstehe, gibt diese Kompetenzbewertung den Kindern mehr Zeit, diese Kompetenzen zu erlernen und soll ihnen auch die Angst nehmen vor den negativen Noten. Also selbst wenn man weiß, okay, wir haben jetzt hier einen Test geschrieben und ich habe jetzt bei den Verben, habe ich falsch gemacht, habe ich vielleicht noch nicht richtig verstanden, habe ich aber immer noch die Möglichkeit, daran zu arbeiten, vielleicht extra Aufgaben dazu zu machen, um mich persönlich zu verbessern.
Genau, Das ist der Punkt. Also wenn die Kinder kriegen von mir eine Rückmeldung, egal, also Feedback sagt auch Hattie, Feedback hat eine Effektstärke von 0,53 und Selbsteinschätzung 1,33. Das ist mit fast der höchste Wert, was es in der Skala halt gibt. Das heißt, die Kinder reflektieren ihre Arbeit selbst und ich gebe Feedback dazu. Und umgekehrt funktioniert es auch. Die kriegen von mir also die Arbeit zurück, wissen, zu welchen Themen sie noch arbeiten müssen. Dann gehen sie zu dem Regal, wo das passende Material halt ist und dann arbeiten sie halt dran. Und Tests kommen immer wieder. Also ich korrigiere täglich irgendwelche Aufgaben. Die haben aber keine Angst. Also wenn ich sage, das Kind, dieses Heft wird heute abgegeben, es ist für die Kinder kein Drama. Die kriegen eine Rückmeldung von mir und die wissen, die ist halt gewinnbringend, die bringen sie weiter. Bei anderen Klassen, wenn ich sage, das Heft wird heute abgegeben, fragen sie gleich, wird es bewertet, kriege ich eine Note? Und also macht das einen Unterschied beim Arbeiten dann, ob das Kind weiß, ob es eine Note bekommt oder nicht? Meine Kinder fragen gar nicht, die wissen, die Arbeit, die ist wichtig, die wird gemacht und die wird so gut gemacht, egal, ob ich bewertet werde oder nicht. Wobei bei uns der Übergang so fließend ist, die wissen, die werden immer bewertet. Also ich gucke über alles Mögliche rüber. Es ist aber nie so, dass sie eine Note bekommen, sondern es geht mir immer darum, irgendwie auf Probleme einzugehen. Wir versuchen einfach, Probleme zu lösen.
Also die Bewertung findet statt, können sie es oder können sie es nicht? Wenn sie es nicht können, woran können sie noch arbeiten, genau, um diese Kompetenz zu erreichen?
Der Satz ist, ich kann es noch nicht, sagen die Kinder mittlerweile selbst. Und das ist schon cool, wenn dieses Mindset bei den Kindern da ist, zu sagen, okay, ich kann es noch nicht, aber ich übe.
Ich finde, jetzt, wo ich dir so zugehört habe, das heißt, Noten sind ja auch irgendwie was Dauerhaftes. Also das heißt, wenn ich einmal eine Klassenarbeit verhauen habe, weil ich das Thema vielleicht doch nicht so gut verstanden habe, ich schleppe diese 4 oder 5, die ich dann geschrieben habe, eigentlich das ganze Schuljahr mit durch.
Das ist korrekt.
Und ich weiß, egal wie gut ich die anderen Tests schreibe, die kann ich alle einschreiben, eine 1 werde ich wahrscheinlich auf dem Zeugnis gar nicht mehr bekommen können.
Ja, schon mal, Klasse 4 in Deutsch, die schreiben bei uns 4 Klassenarbeiten, also 2 pro Halbjahr. Und die sind thematisch immer unterschiedlich. Die erste Arbeit ist vielleicht Rechtschreibung, die zweite ist Grammatik. Und in Klasse 4 jetzt die Orientierungsarbeit waren 2 Noten. Aber das bedeutet, wenn du das Thema in der Rechtschreibung vermasselt hast, dann ziehst du dir diese Note die ganze Zeit irgendwie mit. Du hast keine Chance, die wird ja nicht wiederholt, sondern die ist halt da. Und man schreibt zwar Test und alles Mögliche, aber die Note ist halt da. So, und was sagt das aber das Kind am Ende des Schuljahres aus? Irgendwie vielleicht die Themen, die da drangenommen sind, die irgendwie nicht weiter in einer Klassenarbeit thematisiert wurden, die vielleicht kann dieses Kind irgendwie diese Themen jetzt am Ende des Schuljahres. Wo ist da die Entwicklung? Also der Vorteil von Kompetenzzeugnissen ist wirklich die Möglichkeit, die Kinder über einen langen Zeitraum zu bewerten, ohne dass sie einen Nachteil haben, wenn sie etwas am Anfang nicht konnten. Ich meine, wie hoch ist die Chance bei der Einführung von einem Thema, dass ein Kind das von Anfang an perfekt kann? Also das ist, und dann ist es auch eine Frage der Motivation. Ein Kind, was die ganze Zeit nur irgendwie 4 oder 5 oder 6 bekommt, wie lange bleibt, dann schafft er es, so motiviert zu bleiben, dass er am Ball bleibt und versucht irgendwie vorwärts zu kommen. Mit Kompetenzen, den Kindern ist es bewusst, welche Kompetenz sie aufbauen wollen müssen, auch und welche, wo ihre Probleme liegen, und darüber reden wir, und die wissen es, die schätzen sich selber ein. Also es gibt so oft Reflexionsbögen bei uns, und die schätzen sich richtig ein. Es ist kein Kind, der da sitzt und sagt, ich bin der Meinung, heute habe ich alles perfekt gemacht, obwohl es völlig daneben war. Also das Problem haben wir gar nicht. Wenn man das früh trainiert, das ist kein Problem. Die Kinder können es von Klasse 1, ab Klasse 1 haben wir angefangen und dann üben sie. Es gibt aber keine Tränen. Es gibt motivierte Kinder, und sag auch Arti, irgendwie 0,4 ist Motivation, Effektstärke für die Motivation, und Motivation ist alles. Wie oft gibt es Kinder, die nicht in die Schule wollen? Das ist furchtbar, wenn die Kinder schon in der Grundschule nicht mehr in die Schule wollen. Die haben noch so einen langen Weg vor sich. Also da kriege ich auch Zustände. Meine Kinder, die wissen, kurz nach 7 bin ich in der Schule. Schule fängt eigentlich um 8 an. Ich bin aber da, die Tür ist offen und die Kinder kommen. Und dann setzen sie sich ran. Manche kommen und sagen, schau mal, Jessie, ich habe das nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Kannst du mir da Aufgaben geben? Oh, heute, ich habe gestern mein Buch beendet. Ich mache heute Antolin. Oder ich bearbeite heute die Aufgaben von Anton. Oder die nutzen das Material von den Regalen, die erweitern. Die gucken, was sie interessiert. Die haben eine freie Stunde, wo sie sich aber sinnvoll beschäftigen müssen. Also es ist keine freie Stunde, wo sie Quatsch machen, weil ich habe auch zu tun. Aber die nutzen die Zeit zum Lernen. Das heißt, die kommen freiwillig morgens in die Schule. Das ist schon schön zu sehen.
Was haben wir bei dem Thema noch vergessen zu besprechen?
Na gut, die Gesetze haben wir ja besprochen. Die sind da, die können wir nicht. Ich habe es versucht, wir können die nicht. Wir können auch keine Sondergenehmigung bekommen. Ich werde aber dranbleiben. Ich glaube, wir können aber viel bei den Eltern noch bewegen. Also ich weiß, meine Klasse hätte sich auch für Klasse 4 Gegennoten entschieden, und zwar mit großer Mehrheit. Viele haben gesagt, dass die Kinder wirklich emotional gestärkt sind und auch stabil geworden sind. Das finde ich auch ein wichtiger Aspekt, dass die Kinder, die dann eingeschult werden, die sind noch so klein, die können ja nicht alles. Manche sind noch so sehr mit Kleinkindverhalten noch beschäftigt, dass Schule noch weit weg ist. Und dann ab Klasse 3 gleich Noten, dann sind das die Kinder meistens, die dann irgendwann keinen Bock mehr auf die Schule haben. Aber ich glaube, wenn die Eltern diese Erwartungshaltung nicht mehr haben, also den Willen auch nach Vergleichbarkeit der Kinder, also es ist auch immer, Noten sind immer noch Prestige irgendwie für viele Eltern. Das finde ich, also wie oft man bei manchen Online-Plattformen Kopien von Zeugnissen von Kindern, von stolzen Eltern irgendwie sieht, das ist irgendwie, das finde ich total komisch. Bei mir zu Hause, bei meinen Kindern mache ich so, wenn die Noten nicht so sind, wie sie sollten, wie ich mir vorstellen würde vielleicht, frage ich, ob die Kinder das Beste rausgeholt haben, ob sie gelernt haben. Wenn ich mitgelernt habe, weiß ich, die haben ja gelernt, und wenn es an dem Tag halt nicht gereicht hat, dann müssen wir weiter üben. Aber das Zeugnis unterschreibe ich, ohne groß drüber zu reden. Es ist kein, und ich weiß, die Große, also mein großes Kind ist da immer empört, weil es immer ganz toll ist, das Zeugnis. Und auch da gucke ich es mir nicht an. Also ist ja nicht so, dass ich mir das schlechtere Zeugnis nicht angucke, weil ich mich dafür schäme oder was auch immer, sondern die Noten sind halt nicht wichtig. Wichtig ist, was kann das Kind und was kann es nicht. Und ich glaube, viele Eltern sind noch wirklich in alten Mustern irgendwie gefangen. Und nicht nur die Eltern, aber auch die Kollegen. Also die Kollegen sparen sich die Arbeit. Es ist irgendwie von der Leistungsbewertung einfach mehr Arbeit irgendwie, die Tabellen zu führen und immer wieder aktuell die Sachen einzutragen, was kann das Kind, auch in Rechtschreibung habe ich Tabellen mit allen möglichen Regeln, und dann mache ich immer Kreuzchen, je nachdem, wo die Fehler sind von den Kindern, damit ich sehe, okay, wie ist die Entwicklung, und irgendwann, wenn ich merke, okay, das Kind hatte am Anfang des Schuljahres Probleme mit ihrer Groß- und Kleinschreibung, aber im Laufe der Zeit habe ich immer weniger Kreuzchen an der Stelle gemacht, dann weiß ich, okay, läuft.
Gibt es da eigentlich Online-Tools oder Vorlagen oder sowas, die du dann nutzt, womit du dann die Sachen irgendwie managen kannst? Oder ist es tatsächlich so Excel- oder Papierarbeit?
Es ist tatsächlich viel Papierarbeit, beziehungsweise, also ich habe die digitalisiert, die habe ich am Rechner. Aber tatsächlich, also ich habe noch keine Tools irgendwie entdeckt. Wenn jemand einen Vorschlag hat, bin ich dankbar. Nee, tatsächlich gibt es das nicht. Also das, aber ich habe es mir zum Beispiel bei den Zeugnissen, mache ich das so, ich drucke sie am Anfang des Schuljahres, ich habe alle Kompetenzen drauf und dann mache ich farbige Kreuzchen. Damit ich die Entwicklung im Laufe der Zeit, und dann habe ich diese Entwicklung am Ende des Schuljahres, und die kann ich den Eltern auch zeigen, das ist super.
Also du hast pro Kind dann ein Zeugnis.
Genau, was und dann, ich manuell bearbeite mit Kreuzchen und jede Farbe ist ein Datum. Und dann sieht man die Entwicklung der Kinder im Laufe der Zeit. Ist aber Aufwand. Noten zu vergeben ist halt leichter. Genau, also ich glaube, der Wandel muss von den Eltern kommen. Also das Komische oder Strichlustige bei uns in Brandenburg ist es ja so, der Rahmenlehrplan sagt, also die Kinder müssen leistungsdifferenziert unterrichtet werden. Es werden Kompetenzen, also Fachkompetenzen entwickelt. Es wird differenziert unterrichtet. Wiederum darf die Leistungsbewertung nicht differenziert stattfinden. Das ist auch das beißt sich auch, also das System beißt sich. Die Kinder sollen wirklich differenziert unterrichtet werden, die ganze Zeit, aber in der Leistungsbewertung sollen alle gleich sein. Das bedeutet, dass alle denselben Test eigentlich schreiben müssen am Ende. Und dann stellt sich die Frage, wenn ich qualitativ differenziert habe, kann dieses Kind de facto nicht den Test wie alle irgendwie schreiben? Das funktioniert nicht, weil der nicht alle Inhalte gemacht hat, die notwendig sind.
Also würde der Test, den du schreibst, entweder für die schwächeren Schüler zu schwer sein,
genau,
oder für die stärkeren Schüler zu leicht, sodass die alle eine 1 haben.
Genau, also alle müssen dieselben Text schreiben. Das bedeutet, mein schwaches Kind könnte höchstens wahrscheinlich eine 3 bekommen.
So, wenn er in Topform ist.
Wenn er in Topform ist und sonst alles schafft und auch keine Fehler macht. Und das ist, und dann, wo bleibt die Motivation mit der Zeit? Die geht verloren. Ist mir viel wichtiger, die Kompetenzen bei den Kindern auszubauen. Und dass sie motiviert rangehen und sagen, okay, ich kann es noch nicht, aber ich übe weiter. Und die Ergebnisse bei der Orientierungsarbeit letztes Jahr und bei der Vera 3 in Deutsch und Mathe dieses Jahr, die haben einfach ganz klar gezeigt, dass diese Klasse wirklich leistungsstark ist. Das heißt, wir sind die einzige Klasse gewesen, die das so gemacht hat. Und trotzdem, obwohl wir keine Noten haben, sind die Kinder trotzdem in der Lage, Leistungs abzurufen, die sind leistungsbereit und die wollen und die sind motiviert.
Wenn du sagst, die einzige Klasse, meinst du jetzt an eurer Schule,
genau, nicht in Brandenburg? Genau, an der Schule grundsätzlich, genau.
Ja.
Aber viele, die Sorgen von vielen Kollegen war damals, das könnte sein, dann machen sie ja gar nichts und dann ist, also werden die Kinder dann gar nichts mehr liefern wollen und sich gar nicht mehr anstrengen wollen. Und so war es gar nicht, sondern im Gegenteil, die Kinder sind gewillt, wirklich zu schaffen. Die wollen ihre Kompetenzen, die wollen da irgendwie gucken, dass sie weiterkommen, weil der Weg auch sichtbar ist. Das heißt, ihre Entwicklung ist auch für sie sichtbar. Es ist nicht irgendwie hier eine 3 und da eine 4 und heute aber wieder eine 3 und morgen eine 2, aber am nächsten Tag dann wieder eine 3, also wo es so schwankend ist, sondern die sehen ihre Entwicklung und der Lernweg ist für die sichtbar, planbar und die müssen ans Ziel kommen.
Wie teilst du mit den Kindern die Entwicklung? Ist es dann über diese Zeugnisse, die du ausdruckst mit den farblichen Kreuzen oder ist es eher, dass du gar nicht...
Die bekommen ein Raster. Also je nachdem, letztens hatten wir Geometrie, ich weiß nicht mehr welches Thema, gerade Strecke und Co. Und dann hatten sie ein Raster von angefangen, ich kann diese Linien dann mit Lineal sauber zeichnen. Und dann, ich kann sie mit der passenden Größe, mit der passenden Länge zeichnen. Dann kann ich die unterscheiden. Also da waren alle Kompetenzen zu diesem Thema quasi drauf.
Okay, das sind nicht die Kompetenzen, die nachher dann auf dem Zeugnis...
Naja, auf dem Zeugnis ist es danach komprimiert sozusagen. Ja. Aber ich kann, wenn ich diese Kompetenz vom Zeugnis für die Kinder irgendwie so rausgebe, die können sich darunter gar nichts vorstellen. So, und deswegen habe ich es so dezidiert und klein gemacht, damit die Kinder ans Ziel kommen. Das Ziel ist am Ende diese Linien irgendwie...
Also du weißt, wie sieht am Ende... Du fängst ein neues Thema an, das ist jetzt in dem Falle Geometrie. Du weißt, wie der Test am Ende aussieht und du machst jetzt diese kleinen Mikro-Steps für die Kids, dass sie sozusagen sich da langhangeln können, um alles zu lernen, was wichtig ist, um nachher den Test entsprechend gut schreiben zu können.
Ja, es sind so all die kleinen Schritte, die notwendig sind, um ans Ziel zu kommen. Wenn man es auf Mathe zum Beispiel ummünzt, das wäre zum Beispiel, das Kind kann bis 10 rechnen. Das ist so das Ziel. So, aber wenn ich sage, ich sage dem Kind, dann zählt es das bis 10 zu rechnen. Ja, das Kind weiß nicht. Also 1 plus 9 ist auch 10, wird er mir sagen. Und dann kann er das. So, aber ist es das wirklich? Nein, ist es natürlich nicht. Und dann gucke ich, okay, was müssen wir haben als Kompetenz, um bis 10 tatsächlich sicher rechnen zu können. Und dann fängt es erstmal mit den Mengen an. Kann ich eine Menge bis 5 erkennen? Kann ich die 5 überhaupt, also die Ziffer bis 5 aufschreiben? Kann ich Mengen und Zahlen zusammen verbinden? Und. Kann ich immer jede Zahl jetzt plus 1 rechnen? Und dann kann ich eine plus 2 machen. Kann ich die Umkehraufgaben? Kann ich die Tauschaufgaben? Und so weiter und so fort. Da sind so die Schritte so klein wie möglich. Und dann gehen die Kinder an die Station, bearbeiten Stück für Stück den Lernweg. Irgendwann, es gibt auch, mein Wunsch wäre, dass wir auch irgendwie also diese Zwischensteps irgendwie auch testen können, um das alles ordentlich absichern zu können. Und ja, und dann am Ende schreiben wir den Test und dann haben alle. Und wenn es nicht hinhaut bei dem Text, kann man sagen, schau mal, aber da hast du alles abgehackt. Wie kommt's? Also, wo sind wir gescheitert? Und dann gehen wir ins Gespräch.
Also, du siehst dann die Diskrepanz zu, wie war die Vorbereitung auf den Test und wie war dann das Ergebnis vom Test. Und kannst dann sehen, das hat vorher aber gut geklappt, jetzt im Test aber nicht. Oder du kannst sogar sehen, in der Vorbereitung hattest du da Probleme und jetzt im Test hast du das alles gut hinbekommen.
Genau. Also dann gehen wir ins Gespräch. Ich frage immer, okay, woran sind wir gescheitert? Das ist immer ein Wir. Also nicht, woran bist du gescheitert, sondern woran sind wir gescheitert? Und das können die Kinder ziemlich gut reflektieren. Also entweder war ihre Vorbereitung halt nicht gut, das können sie, oder vielleicht war das Arbeitsverhalten nicht ideal. Vielleicht war es nicht der richtige Lernpartner irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht haben. Vielleicht sind sie zu schnell durchgegangen, vielleicht, aber das passiert tatsächlich selten, weil ich, dadurch, dass ich wenig Frontalunterricht habe, bin ich die ganze Zeit als Lernbegleitung unterwegs und ich führe täglich so viele Gespräche mit den Kindern, kurze Feedbackgespräche von 2 Minuten, immer wieder im Laufe des Tages, dass es eigentlich nicht ist, dass ein Kind gar nichts macht oder wirklich völlig den Test irgendwie verhauen kann.
Ich denke, wir kommen so langsam zum Ende von dem Thema. Was ist dein Plädoyer in Sachen Noten und Leistungsbewertung? Wie würdest du das gerne in Grundschulen flächendeckend in Deutschland gestalten, wenn du könntest?
Wenn ich könnte, oh, ich würde es wahrscheinlich mit wie nordischen Länder handhaben, dass die Kinder so lange wie möglich in einer Schule verweilen. Da gibt es auch von Hattie, ich habe die Effektstärke gerade nicht im Kopf, aber Schulwechsel wirkt sich negativ aus. Ich würde also dafür plädieren, dass die Kinder lange, lange, lange in einer Schule bleiben, dass sie lange, lange ohne Noten hier verweilen, einfach um Kompetenz aufzubauen und dass sie die Zeit haben. Nicht jedes Kind ist gleich, nicht jedes Kind funktioniert gleich. Von der Entwicklung sind die Kinder nicht alle gleich und dann werden sie trotzdem nach einem einheitlichen Maßstab irgendwie zensiert. Das kann nicht funktionieren. Es kann auch nicht funktionieren, weil der Rahmenlehrplan sieht Kompetenzen vor, es sieht Differenzieren vor, auch die Gesetze sagen das alles. Und trotzdem wird alles nach Einheitsbrei irgendwie zensiert. Das kann nicht funktionieren, das kann nicht richtig sein. Irgendwo ist ein Haken. Also wer hat versucht, das zu ändern, aber noch nicht zum Abschluss geschafft?
Du meinst, der Rahmenlehrplan ist eigentlich so ein bisschen seiner Zeit voraus? Gibt eigentlich...
Nein, nicht nur der Rahmenlehrplan, also die Bewertung der Orientierungsarbeit Klasse 4 dieses Jahr, da ging es auch. Also man muss zwar auch eine Note vergeben und trotzdem hatte ich 2 oder 3 Seiten Kompetenzen anzukreuzen. Das heißt, warum schaffen wir nicht genau das, was für die Orientierungsarbeit gemacht wurde, eine Mischung aus beiden? Das wäre halt dann, dass man nicht so weit weg vom Modell, was die Eltern kennen und denen die Noten scheinbar so wichtig sind, sondern und dann hat man trotzdem die Mischung mit den Kompetenzen, wo die Kinder sich hauptsächlich dran orientieren können und wissen, okay, das ist meine Gesamtnote, aber bei den Kompetenzen bin ich gut, da bin ich noch ein bisschen schwach und muss dann noch dran arbeiten. Also die Mischung wäre schon schön und im besten Falle, wenn ich es machen könnte, würde ich erstmal ganz lange ohne Noten laufen wollen. Ich sehe keine Notwendigkeit. Also es ist dieses Jahr noch nie gewesen, wo ich gedacht habe, hätten wir jetzt Noten, hätten sie besser gearbeitet. Also meine Kinder in der Klasse sind wirklich, und ich meine, ich habe keine besonders leistungsstarke Klasse oder besonders liebe Kinder bekommen, sondern ich habe eine normale, durchgemixte Klasse von allen Kindern aus dieser Stadt. Und die sind trotzdem gewillt zu leisten. Und das ist echt angenehm. Und da sagen alle Lehrkräfte, die in der Klasse sind, also die sehen alle keinen Nachteil. Und trotzdem sagen alle, die würden lieber darauf verzichten, weil das mit Aufwand verbunden ist. Und das ist schade. Also wenn ich einen Appell rausschicken darf, würde ich die Eltern in die Pflicht nehmen wollen. Und weil die haben immer, sind immer zwei Elternteile pro Kind in einer Klasse. Bei 25 Kindern sind es viele Menschen. Und wenn man daran appellieren kann, was es mit den Kindern macht am Ende, dann ist das wirklich ein gutes Ergebnis, was man erreicht hat.
Wenn jetzt Eltern deinen Appell hören und da Interesse haben, kennst du da bestimmte Quellen, wo man sich irgendwie informieren könnte, um Argumente zu sammeln? Oder was sind so die Top-3-Argumente für die Eltern, die man in die Elternversammlung mit einbringen kann?
Die Gemeinschaft. Ich glaube, damals, als wir den Elternabend gemacht hatten, hatte ich ganz viel noch Statistiken rausgeholt und versucht. Dann wurde ich aber kurz um meine Meinung, meine persönliche Meinung als Lehrkraft gefragt. Und dann habe ich ein Plädoyer scheinbar gehalten, wo im Nachgang viele Eltern zu mir gekommen sind und gesagt haben, die hätten anders abgestimmt, hätte ich vorher nicht gesprochen, aber ich hatte wirklich gute Argumente, die kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ich glaube aber, die meisten Eltern habe ich tatsächlich mit der Gemeinschaft irgendwie zusammengekriegt, dass wir eine Gemeinschaft sind und wir wollen alle zusammen sein. Ich bin nicht an der Schule, um kleine Individuen irgendwie groß zu zielen, das können die Kinder zu Hause sein. Bei uns geht es eher um das Wir und nicht das Ich. Das war ein Punkt. Und zweitens, dass ein Kind, was keine Eins bekommt in einem Jahr, weil es diese Noten einfach nicht gibt, das tut dem Kind einfach nicht weh, weil es ist völlig wurscht. Ein Kind, was aber ständig 4, 5 und 6 bekommt, das tut richtig weh und das bleibt. Das sind Gefühle, die bleiben ein Leben lang. Was macht das mit einem Kind? Und der Schulweg ist also mit 6 Jahren in Brandenburg noch recht lang irgendwie verglichen zu anderen Bundesländern. Wiederum aber ist es schon so richtig früh. Das sind immer noch Kinder, die sind gerade mal irgendwie 11 oder 12. Und da ist der nächste Weg quasi schon da irgendwie vorbestimmt. Also wenn ich überlege, wie ich in der Grundschule war, ich war nicht besonders gut. Und je spezialisierter es wurde, umso besser wurde ich.
Du hattest gerade die Gemeinschaft angesprochen. Ich glaube, das Thema hatten wir noch gar nicht so angesprochen jetzt. Was macht die Noten oder Nicht-Noten mit der Gemeinschaft?
Meine Kinder stehen nicht in Konkurrenz. Ich glaube, das ist... Also zum Beispiel, wir haben demnächst noch einen Gedichtswettbewerb bei uns. Und in den Parallelklassen ist es ja so, die Kinder haben ein Gedicht vorgetragen, haben eine Note bekommen und die beste Note geht zum Wettbewerb und die Kinder, die alle eine 1 bekommen haben, da haben die Klassen quasi abgestimmt, wer zum Wettbewerb irgendwie geschickt wird. Und bei mir in der Klasse, die Kinder werden alle vortragen, die daran teilnehmen wollen. Wir können aber nur ein Kind hinschicken und dann wird gewählt. Ich halte mich raus. Die Kinder entscheiden, wer wird bei diesem Wettbewerb unsere Klasse repräsentieren. Ich bin komplett raus. Und das mache ich bei jedem Wettbewerb so. Also wir hatten Lesewettbewerb, wir hatten sportliche Wettbewerbe, wir hatten ganz viel. Und ich halte mich konsequent raus. Es geht immer darum, okay, es ist ein Wettbewerb, da wollen wir wollen gewinnen. Wir wollen schon irgendwie, also ich sage den Kindern, wenn ich schon dabei bin, dann will ich schon gewinnen, auch beim Schwimmen letztes Mal. Wen schicken wir? Und das ist immer unterschiedlich. Also wir haben nicht ein Kind zweimal irgendwo hingeschickt, sondern wir stimmen ab, wenn es zum Sport geht, wer kann schwimmen, wer konnte... Und dann haben wir geguckt und dann die Ergebnisse sind dann immer da. Es sind aber nicht immer dieselben Kinder, die irgendwo hingehen, sondern es ist bunt gemischt. Die Kinder gucken, was können die Kinder? Sind sie irgendwie in der Lage, das zu machen? Und Und dann schicken wir die als Klasse. Also für die, wir haben keinen Konkurrenzkampf. Irgendwie keiner sagt, oh, weil ich habe keine, oder die, es gibt nicht diese Schande irgendwie, oh, eine 2 oder eine 3 zu bekommen, sondern es ist die Klassengemeinschaft, das ist ein Miteinander, die üben miteinander, die starken Kinder helfen den anderen und umgekehrt irgendwie, die gucken, wo sie sich gegenseitig helfen können. Auch schwache Kinder können in anderen Sachen irgendwie unterstützend sein. Also wir haben eine gute, gesunde Gemeinschaft und keine Konkurrenz in der Klasse, was dann wiederum irgendwie das soziale Gefüge einer Klasse komplett zerstört. Wenn es nur noch darum geht, sich zu vergleichen und zu gucken, ich war besser als du, und oder Sachen zu verstecken, oder auch beim Schwimmen, ich sehe in der Parallelklasse zum Beispiel, die lassen nicht mal zu, dass manche Kinder auf der Bahn sie überholen. Das ist die Mentalität. Wir trainieren nur das Schwimmen. Es geht nicht mal um eine Bewertung. Aber das Kind schwimmt lieber in der Mitte extra, damit es nicht überholt wird.
Das kenne ich sonst nur von den Brandenburger Autobahnen.
Ja, dieses Bild ist für mich immer irgendwie so seltsam. Was soll das? Warum? Aber letzte Woche hat ein Kind aus meiner Klasse die 25 Meter Bahn irgendwie Streckentauchen geschafft. Wir haben so gefeiert. Und eigentlich, wenn man überlegt, wo dieses Kind herkommt, das war am Anfang wirklich so sensibel, wirklich. Es hat für alles geweint, was nicht gut lief. Das war unglaublich. Und jetzt haben wir ihn so weit gebracht, und es ist das erste Kind der Klasse, das dieses 25 Streckentauchen geschafft hat. Und da dachte ich, lieber Gott, haben wir geübt und geprobt und getan und gemacht, und wir haben dieses Kind so weit gebracht, dass er diese Selbstsicherheit hatte, das irgendwie zu packen. Das fand ich genial. Also bei solchen Sachen finde ich, ja. Und ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen zu sagen, okay, heute hätte ich vor 3 Wochen vielleicht, und ich habe es bestimmt vor 3 Wochen irgendwie auch mal geübt mit den Kindern, hätte ich gesagt, heute nehme ich die Bewertung. Und daraus entsteht eine Note.
Da konnte das Kind dann vielleicht nur 12.
Er hat es nicht gekannt, also das ging halt nicht in dem Moment. Aber diese Woche hat er die 25 geschafft. Und was man geschafft hat, hat man geschafft. Da kann man nicht schlechter werden. Das ist super, freue mich. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Echt. Ja, also ich glaube, man muss mehr Richtung. Ich glaube, der Weg ist schon, also wir sind schon auf dem Weg zu Kompetenzen, aber wir müssen es abschließen. Und ich glaube, wir haben ja am Anfang gesagt, seit wann wir diese Zensuren haben, die sind alt, die sind altmodisch, die haben sich nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, die Kompetenzen, wir wollen die Menschen von morgen ausbilden und nicht die Leute von gestern irgendwie. Und es sind einfach in der Berufswelt einfach Kompetenzen gefragt. Da wird kein Mensch mehr nach den Noten, sondern es geht darum, was können sie? Was haben sie denn anzubieten? Was sind denn ihre Kompetenzen?
Ich denke, wir haben jetzt die Eltern, die eventuell Interesse haben, das Ganze mal in die Elternversammlung mit reinzubringen. Denke, bevor man den Schritt geht, macht es Sinn, nochmal vorher mit anderen Eltern zu sprechen, um vielleicht eher eine kleine Gruppe zu sein, die das Ganze einbringt, als ein einzelnes Elternteil oder Elternpaar. Wenn ihr das macht, wir wünschen euch viel Erfolg. Wir hoffen, ihr könnt die anderen überzeugen, um ein bisschen den Druck von den Kindern zu nehmen, zumindest für die 2 weiteren Jahre, die es momentan möglich ist. Eventuell ändert sich da ja noch ein bisschen was. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deine ganze Expertise und Einblicke.
Gerne.
Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche, auf unser nächstes Thema.
Solltet ihr Fragen haben dazu oder den Weg nochmal direkt besprechen wollen, dann schreibt einfach eine E-Mail. Der Weg ist nicht so schwer, wie er sich vielleicht anhört. Also wie gesagt, die Eltern haben mehr Macht an Schulen, als man eigentlich immer denkt als Eltern.
Und natürlich die Lehrer und Lehrerinnen, die das hören und auch eventuell die Noten loswerden wollen.
Ja, vielleicht ein bisschen Mut.
kann man das ja mal einem Elternteil oder den Elternvertreter stecken.
Für alle Kollegen, die schon an Schulen für gemeinsames Lernen arbeiten zum Beispiel, der Weg ist schon da. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich da die Schule wechsle, werde ich echt gucken, weil das ist für mich ein Kriterium. So möchte ich arbeiten. So möchte ich das. Und an meiner Schule ist es momentan überhaupt nicht möglich und es gibt auch kein Durchkommen. Und dementsprechend ist es für mich ein Kriterium. Ansonsten, also für alle Kollegen, die wirklich an solchen Schulen schon arbeiten, nur zu Mut haben. Man hat Kollegen, die sind dagegen und es ist ein bisschen windig und vielleicht ein bisschen einsamer als Weg für den Anfang. Aber sie werden merken, das Zusammenarbeiten mit den Kindern ist einfach so viel entspannter. Also nur zu. Und sollte mich jemand vom Schulamt oder vom Ministerium hören, machen Sie bitte den Bogen einfach zu. Die Kompetenzen sind da, die Formulare sind da. Lassen Sie zu, dass allen Schulen oder geben Sie den Eltern das Recht zu entscheiden, welches Formular für diese Klassen genutzt werden kann. Und nicht nur für Schulen für gemeinsames Lernen, sondern dass alle Grundschulen in Brandenburg das Recht haben, das Formular 2a und 2b zu benutzen. Das ist mein Appell, der Finale.
Das Schlusswort. Also Jessica, vielen Dank.
Ja, gerne.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.